NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Wenn Sie online zocken wollen, dann können Sie das bald auch in ganz Deutschland und zwar völlig legal. Das ist das eigentlich Neue. Darüber sprechen wir gleich und wir kommentieren es auch. Bundespräsident Steinmeier hat in Jerusalem Holocaust-Überlebende getroffen und Deutschlands Verantwortung für den Kampf gegen Antisemitismus betont. Und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wirbt in Davos für ihren Green Deal. Online-Glücksspiele sind in Deutschland bisher verboten, weitgehend jedenfalls. Es gibt Ausnahmen für Sportwetten und in Schleswig-Holstein als einzigen Bundesland dürfen Online-Casinos betrieben werden. Das soll Mitte 2021 anders werden. Die Bundesländer haben sich darauf geeinigt, den Glücksspielstaatsvertrag zu ändern und Online-Automatenspiele, Online-Poker und dergleichen mehr zuzulassen. Frage an Christopher Jänert in Berlin. Warum gerade jetzt?
Also es gibt ja einen Staatsvertrag und der läuft einfach aus im nächsten Jahr. Der musste also sowieso neu verhandelt werden. Und Schleswig-Holstein ist da ja vor ein paar Jahren schon vorangegangen und hat da im Prinzip eine Grauzone geschaffen. Das heißt, dort ist Online-Glücksspiel legal. Viele Wettanbieter und viele Glücksspielanbieter haben sich dort registrieren lassen und haben de facto in ganz Deutschland Werbung dafür gemacht. Wie gesagt, eine Grauzone, denn eigentlich ist das illegal für alle, die nicht in Schleswig-Holstein wohnen, ist aber nicht verfolgt worden. Und das hat quasi ein bisschen Druck geschaffen. Und die Argumentation damals von Schleswig-Holstein war, wir können das doch hier viel besser kontrollieren als irgendwelche Anbieter oder Behörden in Panama oder auf den Bahamas. Und deswegen sollten wir das selber anbieten und eben kontrollieren. Und dem sind die Bundesländer jetzt dann wohl auch gefolgt.
Nun ist das Internet ja ein globales Medium ohne Landesgrenzen. Da konnte man das doch bisher auch einfach schon machen, oder?
Man konnte das einfach machen. Wie gesagt, auch in Deutschland gab es diese Grauzone. Und deshalb entstand auch dieser Druck, dass man eben da was bekommt, was man besser kontrollieren kann. Denn wie gesagt, man musste sich darauf verlassen, dass das schon irgendwie funktioniert. Wenn das, wie gesagt, auf irgendwelchen Karibikinseln registriert ist oder auch in Malta, hatte aber gar nicht die Mittel, das zu kontrollieren. Und das würde man jetzt schaffen mit diesem neuen Staatsvertrag.
Ist damit die Hoffnung verbunden, dass das quasi besser reguliert werden kann?
Ja, die Hoffnung ist damit verbunden und es werden ja auch einige Regeln in diesen Staatsvertrag reingeschrieben. Unter anderem gibt es diese Lizenz nur, wenn man im Hintergrund eine Art Software laufen hat, die erkennt, wenn jemand zu viel spielt, zu viel Geld verliert. Und da ist es dann wie bei jeder Spielbank oder bei jedem physischen Casino auch. Da gibt es eine Sperrdatenbank, in die dann diese Zocker eingetragen werden und dann eben nicht mehr spielen dürfen. Das ist das eine. Und das zweite ist, man hat ein monatliches Einzahlungslimit von maximal 1000 Euro. Also da geht man schon in die Richtung, dass man das kontrollieren will und auch strenge Regeln an die Hand gibt.
Gibt es denn da eine eigene Behörde, um das zu kontrollieren?
Die wird es geben. Also es soll nicht so sein, dass jedes Bundesland da eigene Tatsachen schafft, sondern es soll eine bundesweite Behörde geben, denn das ist am Ende auch ein bundesweites, in Anführungszeichen, Problem, das da gelöst werden soll. Und diese Behörde wird noch zu schaffen sein, die gibt es aktuell noch nicht.
Aus Berlin war das Christopher Jänert. Die Bundesländer haben also jahrelang verhandelt, bis sie sich in Sachen Online-Glücksspiel geeinigt haben und in der Zeit blühte der Schwarzmarkt. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Das Online-Zocken ist also längst Realität. Philipp Eckstein kommentiert.
Es gibt sie. Eine Einigung aller 16 Bundesländer. Das ist eine gute Nachricht und eine Nachricht, die nicht selbstverständlich ist. Wer beobachtet hat, wie intensiv in den vergangenen Monaten und Jahren über das Thema Online-Glücksspiel gestritten wurde, der weiß, lange Zeit sah es ganz und gar nicht danach aus, dass die Länder einen Kompromiss finden. Es drohte ganz konkret, dass ab Sommer 2021 in vielen Bundesländern unterschiedliche Regeln gelten würden. Dass Spieler beispielsweise in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern online zocken dürfen, es in den anderen Ländern aber verboten gewesen wäre. Schon heute gibt es mit Schleswig-Holstein einen solchen Sonderfall. Dort darf online in Casinos um Geld gespielt werden, überall sonst ist es illegal. Vermittelbar ist ein solcher Länderflickenteppich im Internet den Menschen nicht. Deshalb ist es gut, dass bald bundesweit für alle die gleichen Regeln gelten. Und doch, die Einigung wirft Fragen auf. Vor allem, wer wird damit eigentlich belohnt? Seit Jahren wächst in Deutschland der Schwarzmarkt für Glücksspiel im Internet. Immer mehr Anbieter werben offensiv um deutsche Spielerinnen und Spieler. Suchtforscher warnen. Online-Glücksspiel ist besonders gefährlich. Spieler können in kürzester Zeit große Mengen Geld verspielen. Niemand kontrolliert, ob ein Spieler am Computer ein Suchtproblem hat. Die Anbieter verdienen gerade an solchen Spielern gut, die eigentlich Hilfe brauchen. Dass der Online-Schwarzmarkt in Deutschland überhaupt zu einem Milliardenmarkt werden konnte, liegt vor allem daran, dass viele Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder und die Staatsanwaltschaften in den vergangenen Jahren zu wenig dagegen unternommen haben. Deutsche Spieler können problemlos Geld bei Online-Casinos einzahlen. Kaum eine deutsche Bank unterbindet das illegale Geschäft. Konsequenzen? Fehlanzeige. Gleiches gilt für Werbung. In fast allen Fußball-Bundesliga-Stadien werben sogenannte Sportwettanbieter für ihr Angebot. Dieses umfasst aber regelmäßig auch illegale Online-Casinos. Auch hier fürchten die Anbieter offensichtlich keine Konsequenzen. Erst recht, da viele von ihnen ihren Sitz im Ausland haben. Offensiv haben viele genau dieser Anbieter eine Legalisierung des Marktes gefordert und für diese Lobbyarbeit auch viel Geld ausgegeben. Anbieter, die sich bislang an keine Regeln gehalten haben, werden jetzt scheinbar belohnt. Der neue Vertrag sieht tatsächlich eine Legalisierung der Online-Casino-Angebote vor, wenn auch mit strengen Regeln. Den Beweis, dass die neuen, strengen Regeln diesmal konsequent durchgesetzt werden, müssen die Länder erst erbringen. Ein erster Schritt wäre, all die Anbieter, die jahrelang offen gegen Glücksspielgesetze verstoßen haben, vom neuen, legalen Markt auszuschließen.
Die Bundesländer wollen Glücksspiele im Internet erlauben. Philipp Eckstein kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der kommenden Woche jährt sich zum 75. Mal die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Schon in dieser Woche wird des Völkermordes an den Juden gedacht und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute in Jerusalem Überlebende getroffen. Sabine Müller war dabei.
Es ist sehr still in der großen Runde mit dem Bundespräsidenten und Überlebenden des Holocaust, als die alten Menschen erzählen.
Schmi Sindel Menachem, Jelit Mizrach Polin.
Sendel Menachem zum Beispiel, der 80 Verwandte im Holocaust verlor. Nur die Mutter blieb ihm.
Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, Zarfat, Dachau.
Der 102-jährige Elias Feinsilber, der 10 Nazi-Lager überlebte, 5 davon Vernichtungslager. Und der mit Blick auf seine 21 Enkel und 7 Urenkel sagt, das ist unsere Rache an den Nazis, dass wir jetzt in vierter Generation hier in Israel leben. Die 92-jährige Giselle Zichowitz, die das Vernichtungslager Auschwitz und Arbeitsdienst überlebte, die sagt, dass sie sich an alles aus diesen schrecklichen Jahren erinnert, dass sie unter anderem die eisige Kälte nie vergessen wird.
Ich kann jetzt nicht warm werden. Nie, nie ist mir warm.
Also ich kann mir vorstellen, wir können uns vorstellen, dass die Gedanken an all das sowieso schwer sind, aber sie sind vielleicht besonders schwer an einem Tag, an dem wir an 75 Jahre Befreiung von Auschwitz zurückdenken.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender fragen sensibel nach und die Überlebenden erzählen gerne. Manche wollen gar nicht mehr aufhören. Dabei haben die meisten hier jahrzehntelang gar nicht über ihre Erfahrungen in der Nazi-Zeit gesprochen. Aus einem einfachen Grund, sagt Giselle Zichowitz.
Warum habe ich 44 Jahre in Amerika nie über die Shoah gesprochen? Man hat mich nicht gefragt.
Nach gut anderthalb Stunden Gespräch tritt ein nachdenklicher Bundespräsident vor die Mikrofone und mahnt eine doppelte deutsche Verantwortung an.
Nicht nur zurückzuschauen an eine schreckliche Vergangenheit, sondern die Verantwortung im Heute, auch im Eintreten gegen Antisemitismus zu erkennen.
Frank-Walter Steinmeier dankt seinem israelischen Amtskollegen und Freund, wie er sagt, Reuven Rivlin, für die Einladung nach Jerusalem und für die Möglichkeit, morgen bei der großen Gedenkveranstaltung zu sprechen, bei der an den 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz erinnert wird. Steinmeier wird der erste deutsche Bundespräsident sein, der in der Gedenkstätte Yad Vashem spricht. In der deutschen Delegation wird dies als Zeichen großer Wertschätzung für Deutschland und für Steinmeier persönlich gesehen.
Das neuartige Coronavirus, das eine bisher nicht bekannte Lungenkrankheit auslöst, das hat sich von China aus in mehreren asiatischen Ländern ausgebreitet. In Taiwan und Thailand, Südkorea und Japan und auch in den USA gibt es jetzt einen Erkrankten. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat wegen der Infektionsgefahr ihren Notfallausschuss berufen und heute Abend werden die Experten über die Lage beraten. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Erst im Dezember wurde der zur Familie der Coronaviren gehörende Krankheitserreger entdeckt. entdeckt in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Seitdem breitet sich die Lungenkrankheit immer weiter aus. Die Zahl der Fälle in China ist zuletzt sprunghaft angestiegen, so der stellvertretende Direktor der chinesischen Gesundheitskommission Li Bin. Bis zum 21. Januar Mitternacht erhielten wir insgesamt 440 bestätigte Fälle von Lungenentzündung, die auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus zurückzuführen sind, aus 13 Provinzen in China mit 9 Todesfällen, die 3 neuen alle in der Provinz Hubei. Das Virus kann Husten, Fieber, Atembeschwerden, aber auch Lungenentzündungen auslösen. Es wurde den Gesundheitsexperten zufolge zunächst von Wildtieren, die auf einem Markt in Wuhan illegal verkauft wurden, auf Menschen übertragen. Mittlerweile gibt es aber Anzeichen dafür, dass der Erreger auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann, über die Atemwege. Auch könne das Virus mutieren, sich also verändern. Mit verschiedenen Maßnahmen wollen die chinesischen Gesundheitsbehörden die weitere Ausbreitung stoppen. Li Bin, der stellvertretende Direktor der chinesischen Gesundheitskommission, sagte: Erstens sollen die Menschen, die aus Wuhan ausreisen, verstärkt kontrolliert werden. An Flughäfen, Bahnhöfen und Fernbusstationen wird die Körpertemperatur gemessen, um die Personen zu ermitteln, die möglicherweise Fieber haben. Auch wurden bereits mehr als 2000 Personen, die Kontakt zu Erkrankten hatten, isoliert. Nicht nur in China beunruhigt das neuartige Virus die Menschen. Gemeldet wurde auch je eine Infektion aus Taiwan und auch aus den USA und damit erstmals von einem anderen Kontinent. Zuvor war bereits über Erkrankungen in Thailand, Japan und Südkorea berichtet worden. Bei der Weltgesundheitsorganisation WHO berät heute ein Gremium von 16 Experten und weiteren Fachleuten darüber, welche Gefahr von der neuartigen Lungenkrankheit ausgeht und wie ihre Ausbreitung am besten gestoppt werden kann. Es geht um die Frage, ob die WHO das Virus zur globalen Gesundheitskrise erklärt, so WHO-Sprecher Tarik Jasavirić gestern in Genf. Wir werden einerseits entscheiden, ob es sich um einen internationalen Gesundheitsnotstand handelt. In diesem Fall würde der Notfallausschuss eine vorläufige Empfehlung aussprechen, aber in jedem Fall wird der Ausschuss Ratschläge für die öffentliche Gesundheit erteilen. Dies kann auch für Reisen gelten. Zum jetzigen Zeitpunkt allerdings sehen wir keinen Grund, Reise- oder Handelsbeschränkungen zu erlassen. Mit einem internationalen Gesundheitsnotstand verbinden sich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung von Krankheiten, etwa Grenzkontrollen. Die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation soll am Abend in Genf mitgeteilt werden.
Seit Ursula von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission ist, hat sie sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Sie nennt ihren Plan werbewirksam einen Green Deal und eines ihrer Ziele dabei ist, sie will etwas gegen die Erderwärmung tun und gleichzeitig die europäische Wirtschaft schützen. Das hat sie heute beim Weltwirtschaftsforum skizziert und Tobias Brunner berichtet aus Davos.
Es war eine große Umarmung, die Ursula von der Leyen zum Weltwirtschaftsforum mitgebracht hatte. Die Botschaft der EU-Kommissionspräsidentin: Nur gemeinsam kann eine grünere Zukunft gelingen. Ihren Auftritt in Davos am zweiten Tag des Treffens nutzte sie deshalb, um für ihren sogenannten Green Deal zu werben. Denn der Kampf gegen die Erderwärmung habe oberste Priorität, so von der Leyen.
The evidence is overwhelming. If you look at the droughts.
Die Beweise sind erdrückend. Die Dürren, die Fluten, die Feuer, die Hitzewellen, die steigenden Meeresspiegel. Wir hatten diese extremen Wetterphänomene schon früher, aber nicht so oft und nicht so heftig wie heute. 1 Billion Euro, also 1.000 Milliarden Euro, will von der Leyen deshalb bis 2030 für ihren Green Deal investieren. Es ist das große Thema ihrer Präsidentschaft, das sie schon kurz nach ihrem Amtsantritt Anfang Dezember vorgestellt hatte und das sie heute beim Weltwirtschaftsforum noch einmal ausführlich darlegte.
There is still scope to address these risks.
Es bleibt noch Zeit, diese Risiken zu bekämpfen, aber das Fenster dafür schließt sich sehr schnell. Wir müssen jetzt handeln. Und das ist der Grund, warum die EU-Kommission den Green Deal vorgestellt hat. Europa wird 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein. Klimaneutral. Das bedeutet, keine schädlichen Gase mehr in die Umwelt zu blasen und wenn doch, dann zumindest einen Ausgleich zu schaffen, etwa indem man Bäume pflanzt. Gelingen könne das aber nicht allein. Auch das machte von der Leyen bei ihrer Rede klar. Mit ausgebreiteten Armen blickte sie ins Publikum und sprach die Unternehmenschefs direkt an, sich finanziell zu beteiligen.
It's gonna be European money.
Es geht um europäische Gelder, um nationale Kofinanzierung.
private investment. This is you who we need to join.
Um private Investitionen. Deshalb brauchen wir Ihre Beteiligung und die starke Unterstützung der Europäischen Investitionsbank. Das wird eine grüne Investitionswelle auslösen.
A green investment wave.
Im Gegenzug werde sie sich dafür einsetzen, europäische Unternehmen und Beschäftigte vor unfairem Wettbewerb zu schützen. Sie drohte deshalb internationalen Handelspartnern mit Zöllen, wenn diese weniger klimafreundlich produzieren als Firmen in Europa. Von der Leyens Rede heute stand im klaren Gegensatz zum Auftritt von US-Präsident Donald Trump gestern. Er hatte das Klima nur am Rande gestreift. Und das, obwohl es dieses Jahr das Hauptthema beim Forum ist. Stattdessen hielt er vor allem eine Lobeshymne auf sich selbst und seine Politik. Kurz vor seiner Abreise heute berief Trump dann noch spontan eine Pressekonferenz ein. Dabei erhöhte er noch einmal den Druck auf die EU, endlich ein Handelsabkommen mit Amerika abzuschließen. Andernfalls werde er Importzölle in Höhe von 25% auf Fahrzeuge aus Europa erlassen. Europa ist so schön, aber Geschäfte mit ihnen zu machen, ist noch schwerer als mit China. Ich habe ein sehr genaues Datum im Kopf. Wir werden ein Abkommen haben. Seiner ganz eigenen Davos-Agenda blieb der Präsident also bis zum Ende treu. Und die hieß Wirtschaft statt Klima.
Aus Davos war das Tobias Brunner und wir kommen nochmal zur EU. Ursula von der Leyen will offenbar auch am Image der Europäischen Union arbeiten, denn die gilt ja schon lange als bürokratisch und undemokratisch. Die EU-Kommission beruft jetzt eine Konferenz zur Zukunft Europas ein und damit ist wohl die EU gemeint mit ihren bald nur noch 27 Mitgliedstaaten und nicht etwa alle knapp 50 Länder des Kontinents Europa. Die Konferenz hat heute Dubravka Suica vorgestellt, das ist von der Leyen Stellvertreterin aus Brüssel, Julia Hummelsieb.
Ziel der Konferenz aus Sicht der EU-Kommission soll es sein, ihren Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören und Glaubwürdigkeit und Vertrauen zwischen der EU und ihren Einwohnern herzustellen. So sehen es auch Parlament und Rat. Die EU müsse bürgernäher und demokratischer werden. Die Kommission will dazu auf bereits existierende sogenannte Bürgerdialoge aufbauen. Die aber sollen mehr Macht haben. Es solle kein Business as usual sein, sondern Erfolg haben, so Suica.
As we do not want to continue doing business as usual and we want to be a success, we need to reach to as many citizens as possible.
Die Kommission will so viele Bürger wie möglich anhören, auch Euroskeptiker. Wenn dabei herauskomme, dass die meisten sich weniger Europa wünschten, dann sei das eben so.
We are ready to listen to everyone.
Wir sind bereit, jedem zuzuhören und wollen die Lücke zwischen Politikern und Bürgern schließen. Im ehrlichen, offenen und nachvollziehbaren Dialog.
Frank, open, transparent dialogue.
Die gesamte EU soll innerhalb der Konferenz ihren Bürgern überall begegnen, bei Sportereignissen und Festivals und digital auf einer mehrsprachigen Internetplattform. Auch hier mit Möglichkeiten zum Einbringen von Ideen. Das EU-Parlament stellt sich das etwas verbindlicher vor. Es hatte Bürgerforen vorgeschlagen mit bindenden Ergebnissen für mögliche Reformprozesse. So fest will sich die Kommission aber noch nicht legen.
Schwer zu sagen, wir können die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung auch bindend machen, wenn die Mehrheit der EU-Bürger das möchte. Das ist derzeit noch offen, aber warum nicht?
Das sei nicht zuletzt auch eine Organisationsfrage, noch stehe man am Anfang. Aber die Bürger sollen sich am Ende des zweijährigen Prozesses sicher sein, dass ihre Stimme in Brüssel Gehör findet. Sogar für eine Änderung der EU-Verträge zeigt sich die Vizekommissionschefin offen. So stand es auch in einer früheren Version des Kommissionspapiers, in der endgültigen Fassung nicht mehr. Thematisch soll es im Reformprozess um alle Themen der Agenda der Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehen, um Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales, digitalen Wandel, europäische Werte und die Rolle der EU in der Welt. Wie auch vom EU-Parlament gefordert, soll auch Institutionelles auf den Tisch kommen, etwa die Stärkung des Spitzenkandidatenprinzips, also die direkte Wahl des Kommissionspräsidenten und transnationale Listen, also eine Kandidatenliste für die gesamte EU bei der nächsten Europawahl im Jahr 2024.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Heute hat in New York der Prozess gegen Harvey Weinstein inhaltlich so richtig begonnen. Also gegen den ehemals mächtigen Mann in Hollywood, dem Vergewaltigung in etlichen Fällen vorgeworfen wird. Gegen den Mann, dessen Übergriffe die MeToo-Bewegung ausgelöst haben. Aus New York City berichtet Peter Mücke.
Anders als in den Tagen zuvor kam der ehemalige Hollywood-Produzent nicht mit einem Rollator zum Gerichtssaal, sondern humpelte von einem seiner Mitarbeiter gestützt zu seinem Platz vor der Richterbank, wo er sich zunächst Notizen machte. Weinstein musste sich nach eigenen Angaben nach einem Autounfall eine Rückenoperation unterziehen. Er fühle sich besser, rief er am Morgen Reportern zu. Auf die Frage, ob er einen fairen Prozess erwarte, antwortete er: Ich habe gute Anwälte. Eine davon, seine Hauptverteidigerin Donna Rotunno, hatte bereits im Vorfeld des Prozesses ihre Strategie klargemacht. Diese Frauen hatten eine Beziehung mit Weinstein lange, bevor sie mit ihm aufs Hotelzimmer gegangen sind. Die Jury wird überrascht sein, was wir für Beweise vorlegen werden. Dann sehen die Fälle ganz anders aus, als in den Medien dargestellt. In dem Prozess geht es um die Vorwürfe von zwei Frauen. Der heute 67-Jährige soll eine von ihnen 2006 zum Oralsex gezwungen und die andere 2013 vergewaltigt haben. Weinstein hatte immer gesagt, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Und das will die Verteidigung unter anderem mit E-Mails und Textnachrichten beweisen, die beiden Frauen angeblich noch Jahre danach Weinstein geschickt haben. Eine Strategie, die Gloria Allred, die eine der Zeuginnen vertritt, erwartet hat. Ich glaube, die Verteidigung wird alles tun, um die Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und Widersprüche nach vorne zu stellen, auch wenn sie noch so klein sind. Aber wenn man die Wahrheit sagt, dann gibt es Ungereimtheiten. Nur wenn man lügt, gibt es sie nicht.
And you've told it a number of times, sometimes there are minor inconsistencies. Of course, there are no inconsistencies if you're lying.
Zu Beginn des Prozesses warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten schwere Sexualverbrechen vor. Beweise zeigten, dass der Mann ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger ist, sagte Anklägerin Megan Hast bei ihrem Auftaktplädoyer. Über die beiden mutmaßlichen Opfer hinaus hat die Anklage vier weitere Zeuginnen benannt, die beweisen sollen, dass Weinstein systematisch seine Macht ausgenutzt hat, um sich an Frauen zu vergehen. Auch wenn deren Fälle bereits verjährt sind.
I'm just glad that women are empowered. They're not going to be silenced. They're not going to live in fear.
Ich bin einfach froh, dass diese Frauen jetzt das Wort erheben und nicht länger schweigen und in Angst leben. Sie pochen endlich auf ihr Recht und wollen Gerechtigkeit. Darum geht es hier, um Wahrheit und Gerechtigkeit. Sagt Opferanwältin Allred. Insgesamt beschuldigen mehr als 80 Frauen Weinstein sexueller Übergriffe und hatten damit die sogenannte MeToo-Bewegung ausgelöst. Der zuständige Richter James Burke hatte jedoch die Geschworenen ermahnt, der Prozess sei kein Referendum über die MeToo-Bewegung. Die sieben Männer und fünf Frauen müssen am Ende entscheiden, ob Weinstein schuldig ist, allerdings nur in diesen zwei Fällen.
Auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis, also etwa auf Lesbos und Samos, das sind rund ein Viertel der Bewohner Flüchtlinge. Diese Menschen würden sicher sehr gerne weiterziehen, weg aus den oft entwürdigenden und überfüllten Lagern, an einen Ort, an dem sie sich eine Zukunft aufbauen können. Aber nicht nur die Migranten sind in einer unerträglichen Situation, auch die griechischen Inselbewohner haben die Nase voll und sind darum heute auf die Straße gegangen. Thomas Burmann berichtet.
Kostas Mutsouris, der Gouverneur der nördlichen Ägäisinseln, gab die Losung für den Protest vor. Wir wollen unsere Inseln zurück. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen nicht, dass unsere Inseln zur Heimstatt der verlorenen Seelen werden für Leidtragende aus allen Ecken der Welt. Auf Lesbos, auf Chios, auf Kos und auf Samos, überall kamen Inselbewohner heute zum Protest gegen die überfüllten Lager zusammen. Sie betonten, wir sind keine Rassisten, aber es sind einfach zu viele Flüchtlinge auf unseren Inseln. Beispiel, der Hauptort der Insel Samos, ein kleines Hafenstädtchen mit 7000 Einwohnern. Im Lager Vathi, direkt am Stadtrand, drängen sich inzwischen mehr als 7000 Flüchtlinge, so viele, wie die Stadt Einwohner hat. Bürgermeister Yorgos Stantsos. Wir haben hier ein Verhältnis 1:1. Das geht nicht. Die Lage ist zwar im Moment ruhig, aber gleichzeitig schwierig. Es könnte jederzeit was passieren. Die Krankenhäuser der Inseln seien völlig überlastet. Wenn Einheimische zur Ambulanz kämen, so erzählen sie, stünden dort schon Dutzende Migranten in der Schlange. Die Stimmung überall gereizt. Die Inseln sind mit den überfüllten Lagern offensichtlich überlastet. So kann das nicht weitergehen, sagt auch der Ladenbesitzer Takis auf Samos.
Samos is very small island. It's not island for so many people. They must go from here.
Samos ist eine kleine Insel, da ist kein Platz für so viele Menschen. Die Flüchtlinge müssen hier weg, sagt er. Fast jede Nacht aber kommen neue Flüchtlinge auf den griechischen Inseln an. Bürgermeister Stanzas meint, das könnte man ja regeln. Was wir akzeptieren würden, kleine Registrierzentren auf den Inseln. Aber gleich nach der Registrierung sollen die Flüchtlinge dann alle aufs Festland gebracht werden oder gleich direkt in andere EU-Länder. Genau das aber wollen die anderen EU-Länder verhindern. Sie fürchten, wenn Flüchtlinge sogleich nach Deutschland oder Schweden weitergebracht würden, dann könnte das weitere Migranten anlocken, ebenfalls über diese Route Europa zu erreichen. Nein, nach den Regeln des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens dürfen Flüchtlinge die Inseln nicht verlassen, solange nicht über ihren Asylantrag entschieden ist. Und das kann in der Praxis Jahre dauern. Die Flüchtlinge fühlen sich auf den Inseln wie Gefangene und würden lieber heute als morgen weg. Die Inselbewohner fordern letztlich das Gleiche, dass die Migranten weiterziehen können. Bürgermeister Stanzas will nicht weiter hinnehmen, dass die Mängel der EU-Flüchtlingspolitik auf dem Rücken der Bewohner der Ägäisinseln ausgetragen werden. Er hofft, dass die Proteste heute etwas gebracht haben, denn eigentlich haben die Inselbewohner derzeit etwas ganz anderes zu tun. Wir bereiten uns auf die kommende Tourismussaison vor. Wir geben uns viel Mühe und wir hoffen auf bessere Tage für unsere Inseln. Wenn die Inseln wie Samos oder Lesbos aber weiterhin nur als Flüchtlingsinseln Schlagzeilen machen, dann bleiben die Touristen weg und den Inseln wird ihre wirtschaftliche Grundlage genommen.
Thomas Burmann berichtete. Die Kultkomödie Das Leben des Brian, die war sein Regiewerk und das Produkt der Komikergruppe Monty Python. Und deren Mitgründer war er auch. Die Rede ist von Terry Jones. Und Terry Jones ist heute im Alter von 77 Jahren gestorben. Thomas Spickhofen erinnert an ihn.
So populär wie John Cleese oder Eric Idle wurde er nicht, aber Monty Python wäre ohne Terry Jones überhaupt nicht denkbar. Jones schrieb die meisten Sketche für die Truppe gemeinsam mit Michael Palin, den er beim Studium in Oxford kennengelernt hatte. Er führte Regie in den Filmen Die Ritter der Kokosnuss, Der Sinn des Lebens und Das Leben des Brian. Und er trat in zahlreichen Rollen auf, zum Beispiel als die kratzbürstige Mutter von Brian.
Now you listen here. He's not the Messiah. He's a very naughty boy. Now go away. I'm his mother, that's who.
Terry Jones war das kreative und produktive Kraftpaket von Monty Python. Der Regiejob interessierte ihn schon früh, weil du ja nicht nur in den Dingen stecken, sondern sie auch von außen steuern möchtest, wie er einmal in einem Zeitungsinterview sagte. Gleichzeitig sprach er aber in einer Monty Python-Doku auch mal seufzend von einem Hundejob. Du musst alles organisieren und immer genau wissen, was am nächsten Morgen passieren soll.
I know, it's a dog's body job actually, directing. You know? I think it's really just got to organize things.
Keine dankbare Aufgabe, die Regie bei Monty Python zu führen, zumal es auch keinen wirklichen Respekt füreinander gebe in dieser Truppe selbstbewusster Egos, fand Terry Jones. Wo wir normalerweise Kritik üben würden, da halten wir uns hier besser zurück.
I mean, there's never been any mutual respect within the Python group at all, as we probably know, but we're withholding a lot of the criticism that we would normally be making.
Nach der Monty-Python-Zeit produzierte Terry Jones erfolgreiche Fernsehserien. Er entwickelte Dokumentationen zur Geschichte des Mittelalters, schrieb unter anderem mehr als ein Dutzend Kinderbücher und veröffentlichte Zeitungskommentare gegen den Irakkrieg, in den die britische Armee involviert war. Vor 5 Jahren wurde der gebürtige Waliser auf eine seltene Form der Demenz diagnostiziert. Michael Palin besuchte ihn seitdem regelmäßig, jede Woche.
You know, with Terry, for someone who was so articulate and loved words,
für jemanden, der so sehr die Sprache und Witze und Worte liebt wie Terry, ist das eine furchtbare Krankheit. Aber ich habe bei meinen Besuchen trotzdem immer das Gefühl, dass er ganz da ist. Da ist etwas, wenn er mich sieht oder umarmt. Es gibt diese Momente, in denen ich spüre, dass er etwas bemerkt hat.
Terry Jones trat auch mit der Demenz noch öffentlich auf, um auf die Krankheit und ihre Auswirkungen hinzuweisen. In einer Mitteilung der Familie heißt es, er habe lang und mutig gegen die Erkrankung gekämpft und sei dabei immer humorvoll geblieben. Terry Jones wurde 77 Jahre alt.
Ein Nachruf auf Terry Jones von Thomas Spickhofen aus London. Und das war das Echo des Tages. Sie können die Sendung noch einmal nachhören, wenn Sie möchten. Wie immer mit unserem Podcast und den finden Sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Beate Hinrichs.
NDR Info.